Wir haben heute ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Das Thema, die Jüngerinnen Jesu. Unsere Sprache ist manchmal ja sehr unpräzise. Das hat man ja in den letzten Jahren festgestellt und man tut was dagegen. Manches ist gut, manches ist vielleicht übertrieben. Die Bücher sind ein Drittel dicker als sonst, wenn man alles durchgendert. Aber es macht Sinn und es ist auch gut so, ja. Nämlich wenn davon die Rede ist, dass viele heute in den Gottesdienst gekommen sind, dann hat jeder von uns eine bunt gemischte Gruppe vor Augen von Männern und Frauen, Alten und Jungen. Und das ist völlig klar, das sind nicht nur Männer. Ja? Wenn 10.000 oder was weiß ich, wie viele zum Konzert von Andreas Gabayé kommen, dann stellt man sich auch eine gemischte Gruppe vor und man stellt sich wahrscheinlich mehr Frauen sogar im Publikum vor. Und es ist männlich ausgedrückt, gell? Wenn jemand sagt, in diese Schule gehen 1.000 Schüler, weiß man auch sofort Schüler und Schülerinnen. Wenn es aber heißt, an der Volksschule Öth unterrichten 15 Lehrer, dann ist das sehr verwirrend. Denn es sind 14 Frauen und nur ein freikirchlicher Tom, der Religionsunterricht gibt. Dann wäre die Sprache sehr unpräzise. Versteht ihr, was ich meine? Es macht manchmal sehr Sinn, dass man nicht die Frauen verschwinden lässt durch eine verallgemeinerte Sprache. Das tut auch weh, glaube ich, ja. Und das ist ungerecht. Es verwirrt auch, es ist unpräzise. Wenn wir von den Jüngern Jesu sprechen, dann gehen wir wahrscheinlich so automatisch davon aus, das sind die Männer, die 12, die mit ihm da waren. Das ist in der Bibel aber gar nicht immer so gemeint, sondern die Jünger Jesu, die Nachfolger Jesu in diesem Sinn, waren Frauen und Männer und gar nicht wenig Frauen. Darum soll es heute ein bisschen gehen, dass wir ein paar davon uns mal anschauen. Damals wie heute war die Sprache so, dass sobald von einer Mehrzahl gesprochen wurde, einfach die männliche Form genommen wurde und Frauen waren halt stumm inkludiert, ja, so wie es bei uns ja auch lange Jahre war. Und das macht unser Bild trotzdem, verfälscht es ein bisschen. Gerade wenn es jetzt um Jünger und Jüngerinnen geht, ist es nicht präzise, denn es gibt etliche Stellen im Neuen Testament, wo eine Zahl genannt wird, und die Frauen sind entweder inkludiert oder man muss sie sogar noch dazu rechnen. Zum Beispiel Speisung der 5.000 werden die Männer genannt. Ja, der 5.000 Männer. Da waren wahrscheinlich nochmal so viele Frauen dabei. 500 Männer waren bei dem Gottesdienst dabei, als Jesus als Auferstandener gepredigt hat vor so vielen Menschen. Es wurden nur die Männer genannt, weil die juristisch als Zeugen zählten. Und die Frauen vor Gericht weniger wert waren damals. Es waren wahrscheinlich noch mal mindestens genauso viele Frauen auch dabei. Es wäre für uns heute auch besser gewesen, wenn man das präziser vielleicht noch mal benannt hätte. Wir können also mit unserer Sprache Frauen sichtbar machen oder Frauen unsichtbar machen, ohne dabei in einen Genderwahn zu verfallen und alles mit einem Innen noch zu belegen. Dann wird es wirklich lang. Ja, manche Vorreden, politische Vorreden, wo jeder begrüßt wird, sind ums Doppelte länger geworden dadurch. Aber es gibt sehr, sehr viele Momente, wo es sinnvoll ist, präziser und gerechter und auch den Frauen Wertschätzung und Ehre zu bringen, es so zu formulieren, dass es passt. Denn das tut jedem gut, wenn er genannt wird und berücksichtigt wird. Und auch den Frauen tut es gut, weil da ist viel, viel, viel schiefgegangen in der Menschheitsgeschichte, auch in der Kirchengeschichte. Das muss man einfach sehen. Da ist eine Verletzungsgeschichte da und es kann wehtun, ja? Je nachdem, wie einer gestrickt ist und was er erlebt hat. Natürlich ist das nicht die Hauptsache, ja? Aber es ist mal ein Zeichen. Es gibt viele Bereiche, wo Frauen benachteiligt werden in unserer Gesellschaft, was viel, viel schlimmer ist. Ja? Die gerechte Entlohnung zum Beispiel, nur mal um eins zu nennen, wo gleiche Arbeit immer noch unterschiedlich bezahlt wird. Das wäre meiner Meinung nach viel wichtiger, ja, da was zu verändern. Gut, zur Zeit Jesu war das leider auch so, dass die Frauen oft nicht genannt wurden und deshalb irgendwo auch in der Kirchengeschichte teilweise verloren gegangen sind und man nur an Männer gedacht hat, obwohl Frauen auch dabei waren. Dabei nennt das Neue Testament, besonders das Lukas-Evangelium, auch wenn man genau hinschaut, sehr viele Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, sehr viele Frauen, die voll im Beruf gestanden sind, also da gab es Frauen, die haben ihren Lebensunterhalt selber verdient und waren auch reich. Und Wenn man das mal anschaut, das ist sehr interessant. Also die Berufe, die hier genannt werden, Fischer, Tagelöhner, Hirten, Jünger, Weberinnen, Händlerinnen, Tagelöhnerinnen, habe ich schon gesagt, Hirtinnen, Bäckerinnen, Handwerkerinnen, Arbeiterinnen in der Landwirtschaft, damals in den Betrieben, was waren ja sehr oft auch familiäre Betriebe, waren die Frauen voll integriert, haben für den Unterhalt der Familie beigetragen und waren eigentlich auch eine Stütze der Familie. Es war ein Teamwork, ja. Und das überliest man schnell. Frauen waren auch in gewissen Ständen sowieso sehr selbstständig. Trotzdem war auch damals wie heute die Armut im Land sehr oft weiblich. Viele Geschichten, wo Jesus Frauen begegnet, sind das ganz arme Frauen, an die keiner mehr denkt. Witwen zum Beispiel. Oder heute wird man vielleicht sagen, Alleinerziehende, ja, Witwen halt, die, denen es nicht gut ging in ihrer Zeit. In vielen Gleichnissen lesen wir von armen Frauen, von Frauen, die in die Armutsfalle hineingeraten sind. Heute ist ein Bibeltext dran, der Frauen jetzt ganz ausdrücklich sichtbar macht, und zwar namentlich sogar. Jesus hatte nicht nur Jünger, sondern eine Menge Jüngerinnen. Und das ist ja bis heute so. Statistisch gesehen gibt es wahrscheinlich mehr Frauen, die Christen sind, als Männer, zumindest in Europa. Aber ich glaube, das ist weltweit, ist das so. Frauen erkennen irgendwie leichter, dass Jesus wirklich der Herr ist. Und viele Männer sind durch ihre Frauen zum Glauben gekommen. Also besonders auch die, die schon als Kind sich von der Mama zu Jesus haben führen lassen. Ja. Das ist ja eine große Anzahl. Ja. Und diese Frauen werden auch im Neuen Testament genannt. Und wir können uns darauf einstellen, wir Männer, ja, es ist garantiert 100% anders, als die Moslems sich den Himmel vorstellen, wo nur Männer sind. Ja. Im Himmel gibt es wahrscheinlich mehr Frauen. Aber es wird auch so sein, dass Mann und Frau sein im Himmel eine ganz andere Qualität hat. Und es wird ja auch nicht mehr geheiratet werden. Es gibt was Besseres. Endlich verstehen sich Frauen und Männer besser. Das ist doch auch schon eine Qualität des Himmels, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber darauf kann man sich ja auch freuen. Heute geht es also um die Jüngerin Jesu und wir lesen aus Lukas, Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12, sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes. Sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Ganz deutlich, Jesus hatte nicht nur Schüler, das neue Wort für Jünger, sondern auch Schülerinnen, die mit Jesus unterwegs waren. Nicht nur für die Versorgung gesorgt haben, sondern wirklich Jüngerinnen, Schülerinnen waren. Das war damals mehr als ungewöhnlich. Es gab keinen Rabbi, von dem wir wüssten, dass er Schülerinnen zugelassen hätte. Ganz im Gegenteil, es war sehr frauenfeindliche Lehrmethode der Rabbis. Sie haben sogar den Männern gesagt, und ich verbiete euch in der Öffentlichkeit mit Frauen über theologische Dinge zu reden, denn die sind für das theologische Denken nicht gemacht. Jesus war total anders. Der hat da wirklich gegen den Strich seiner Zeit gebürstet und hat Jüngerinnen in sein Team aufgenommen und hat ausdrücklich gesagt, die sollen lernen. Ja, die sollen Gott kennenlernen und die sollen sich darüber Gedanken machen. Das ist ihr Platz. Maria sitzt zu seinen Füßen, das war sie. War eine Schülerin von ihm und hat seiner Lehre zugehört. Und Jesus sagt, sie hat das Gute erwählt, so soll es sein. Jesus war da anders. Das war echt was Neues. Und es war was total Wertschätzendes und Befreiendes für die Frauen seiner Zeit. Und bis heute ist es so. In vielen Kulturen ist das ja immer noch so. Ich kann mich erinnern, wie wir die Ausstellung im Rathaus hatten, wo wir so die Flüchtlingssituationen der Bibel dargestellt haben und viele von den Migranten und Flüchtlingen sich diese Ausstellung angeschaut haben. Da war bei einer Gruppe, die ich geführt habe, ein junges Mädel, Flüchtling aus Afghanistan da, und da haben wir so das Aufstellen gemacht, was schätzt du am meisten in unserem Land? Warum bist du hierher gekommen? Und alle Jungs und so haben halt so, ja, es geht uns hier besser, mehr Wohlstand. Und das Mädel stand ganz allein im anderen Eck, Bildung. Ich darf zur Schule gehen. Hat mich sehr beeindruckt, das war toll damals. Und wo mir klar geworden ist, wie nicht selbstverständlich das ja auch heute noch ist, dass Frauen hier wirklich diskriminiert werden. Wir lesen, dass die Jüngerinnen Jesus und den anderen Jüngern dienten im Rahmen ihrer Möglichkeiten, nach ihrem Vermögen oder auch mit ihren Finanzen. Es kann sein Finanzen, es kann sein mit ihrer Arbeitskraft, es kann sein einfach mit ihrer, ja, sie waren hineingenommen in den Dienst, haben sich um die Menschen gekümmert, die ja auch zu Jesus kamen und waren Teil des Teams, ganz normal. Sie haben sich eingebracht mit ihrer Gastfreundlichkeit, mit ihrer Solidarität, mit ihrem Glauben, mit ihrer Fantasie und Kreativität, mit Visionen, Hoffnungen. Ja, sie waren Teil des Teams von Jesus und das von Anfang an. Das finde ich sehr, sehr schön, ganz ehrlich. Und es ist leider verloren gegangen. Aber es ist ja heute noch so. In vielen Gemeinden sind ja doch mehrheitlich die Frauen, die sich in Gremien, Gruppen, Kreisen, in Arbeitskreisen einbringen. Vielleicht haben einige auch mehr Zeit. Ehrenamtlich sind in den meisten Kirchen, besonders in den Großkirchen, sind die Frauen in der Überzahl engagiert. Wer waren diese Jüngerinnen? Es waren zum Beispiel eine Gruppe, einige Frauen aus der Verwandtschaft von Jesus. Seine Tante, die Mutter selbst, andere Frauen, die auch verwandt waren mit Jesus. Und es gab höher gestellte Frauen, bekannte Frauen, es gab ledige Frauen, es gab verheiratete Frauen. Ein Großteil der Frauen waren Frauen, die durch Jesus zum Glauben gekommen sind, die geheilt worden sind, die aus Dankbarkeit einfach, genau wie die anderen Jünger auch, ihr Leben Jesus zur Verfügung gestellt haben und seinem Dienst auch, seinem Auftrag. Drei von denen werden genannt in unserem Text, Maria Magdalena, Johanna und Susanna. Das, was wir von ihnen wissen und auch an anderen Stellen, besonders von der Maria Magdalena, lesen, ist, mit welch einer Hingabe, mit welch einer Liebe und mit welch einem Mut sie Jesus auch in der Öffentlichkeit gedient haben, sich zu ihm bekannt haben. Und da stellen sie die 12 sogar in den Schatten, besonders als es um die Kreuzigung und die Auferstehung ging. Fangen wir mal mit Maria Magdalena an. Sie stammt aus der Stadt Magdala. Da hat sie ihren Namen her und das wurde eigentlich auch nur für Bekannte und Höhergestellte wurde diese Form gewählt. So, Thomas von so und so, Hannes von St. Marien, ja, dass man gewusst hat, ah, der Hannes, ja, den kennen wir. Ja. Man nimmt also von daher an, die Maria Magdalena kam aus gutem Hause. Es war eine von, ja, wird man vielleicht heute sagen, von und zu. Aber Maria Magdalena hatte kein leichtes Leben, eine arme, reiche Frau wahrscheinlich. Denn was lesen wir von ihr? Sie war von 7 dämonischen Geistern belastet und Jesus hat sie befreit und geheilt und hat ihr kaputtes Leben wiederhergestellt. Sie war wahrscheinlich unverheiratet, wir lesen bei ihr nichts von einem Mann, der wäre sonst erwähnt worden. Und sie wird eigentlich bei den Jüngerinnen immer an erster Stelle genannt. Sie war wahrscheinlich eine der ersten, die zum Glauben gekommen ist. Magdala liegt in der Nähe, wo Jesus Kapernaum viel gewirkt hat. Und sie war auch eine Leiterin unter den Frauen. Vorweg, Maria Magdalena, da gibt es oft Verwechslungen, ist nicht die genannte Sünderin, ortsbekannte Hure, die Jesus mit Tränen die Füße nass macht und mit ihren Haaren ganz sinnlich abtrocknet. Das ist nicht Maria Magdalena. Das kam zur Verwechslung. Erst 591 hat der Papst Gregor zum ersten Mal die Maria Magdalena mit dieser Sünderin in einer Predigt gleichgesetzt. Und seitdem ist die Maria Magdalena, wenn sie dargestellt wird, immer mit einem scharlachroten Kleid, das war so die Signalfarbe damals, ja, oder vielleicht sogar oben ohne dargestellt, als wäre sie so die Sünderin. Das ist aber eine andere, das ist nicht die Maria Magdalena. Sie ist auch nicht die Maria, die Schwester vom Lazarus, die Jesus vor seiner Kreuzigung mit Öl salbt. Das ist auch eine andere. Sie wird oft verwechselt. Maria ist ein Bild oder ein Zeichen dafür, dass Gott was wirklich Neues und Heiles werden lassen kann und Menschen gebrauchen kann, die total vom Teufel kaputt gemacht wurden. Die Zahl 7 heißt, sie war völlig besessen vom Teufel. Sie war total verstrickt in okkulte Machenschaften. Sie war eine kranke Frau, eine arme, reiche Frau, wie ich schon gesagt habe. Es gibt heute viele, die auch in Bindungen sind und die mit ihrem Leben am Ende sind. Und sie kommt zu Jesus und sie möchte frei werden. Sie vertraut Jesus und sie erlebt Gottes erlösende und vergebende Macht in ihrem Leben. Sie erkennt Jesus, dass er wirklich der Meister ist, der stärker ist als der Teufel und der frei machen kann. Und sie liefert sich ihm ganz aus und sie folgt ihm nach. Genau wie die anderen Jünger auch. Sie lässt alles zurück und sie dient Jesus auch wahrscheinlich mit ihrem Erbe, mit ihrer Habe. Und sorgt dafür, dass Jesus seinen Dienst als Missionar ungestört machen kann. Da ist also eine Frau, die war zutiefst oder höchst selbstmordgefährdet und Jesus rettet sie und schenkt ihr neues Leben. Maria Magdalena ist neutestamentlich gesehen auch, weil sie ganz am Schluss bei der Auferstehung die erste ist, die Jesus als Auferstandenen sieht, irgendwie so mit Eva zu vergleichen. Eva heißt das Leben übersetzt, Maria heißt die Traurige, die Bekümmerte und sie ist wirklich total kaputt gemacht worden durch den Teufel und total geheilt worden durch Jesus. Hier hat Jesus was wiederhergestellt und sie, diese Frau, ist die erste, die Jesus nicht im Garten Eden, sondern in einem Friedhof, in einem Totengarten begegnet und das Leben verkündet. Da liegt was drin, ja. Das ist schon auffällig. Das ist schon was Tolles, finde ich, ja. Es war kein Zufall jetzt, dass Petrus und Johannes schon weg waren und Jesus halt zu spät gekommen ist, um ihnen zu sagen, ich bin auferstanden. Nein, Jesus hat die bewusst weggehen lassen, damit er der Maria als erstes begegnet und durch sie das Leben verkündet wird. Das ist stark. Das ist so eine der Fragen vielleicht, wo ich mal frage, wieso hast du das so gemacht? Aber ich glaube, ja, da liegt was drin. Kommen wir später noch dazu. Also an Maria, der Jüngerin Maria von Magdala, können wir sehen, wie hoffnungsvoll Jesus Menschen nicht nur verändert und heil macht, wiederherstellt, sondern sogar mit ihrem kaputten Leben in seinen Dienst stellt, dass andere durch sie heil werden und andere durch sie ein neues Leben bekommen. Maria Magdalena ist da ein hoffnungsvolles Vorbild. Ein anderer Bischof von Hippolyt, der Hippolyt von Rom, hat sie sogar die Apostelin der Apostel genannt, weil sie den Aposteln verkündigt hat, dass Jesus auferstanden ist. Sie gehört also zweifelsohne zu den bedeutendsten Jüngerinnen, die wir im Neuen Testament finden. Johanna, die hier genannt wird. Johanna war eine Frau eines hohen Beamten von Herodes, Chusa. Es ist ein syrischer Name und man nimmt an, dass sie vielleicht sogar, zumindest ihr Mann, keine Jüdin oder kein Jude war. Denn Herodes hatte oft ausländische Beamten, weil er den Juden nicht so getraut hat und Intrigen gefürchtet hat. Herodes selbst war ja auch kein Jude, wie ihr wisst. Er war für die Finanzen des Herodes in einem bestimmten Bezirk seines Reiches zuständig. Also Johanna war irgendwo auch eine Adelige, eine Wirtschaftsadelige zumindest, ja. Die hatte Einfluss. Und wir lesen beim Lukas auch sehr viel über das, was am Hof des Herodes vorging. Weil die Johanna war am Hof des Herodes, die hat sich ausgekannt. Informationen aus der ersten Reihe. Auch sie wurde wahrscheinlich geheilt von Jesus und sie folgt Jesus nach, geht mit von Dorf zu Dorf, also der Mann muss seiner Frau auch Selbstständigkeit und Freiheit gewährt haben und versorgt die Mannschaft und die Armen, die ja auch versorgt werden müssen, gibt sie ihr Geld als Spende für diesen Dienst. Dann haben wir die Susanna, das ist ein gebräuchlicher jüdischer Name, bedeutet die Lilie, ja, nicht nur die Pferdefreundin, wie man manchmal sagt, auf Hebräisch ist es die Lilie, hört sich besser an, finde ich. Also alle Susannas hier, Lilie. Sie wird hier als Diakonin schon vorausgenannt, auch sie dient als Jüdin in der Mannschaft Jesu. Und es sind die Frauen, die unter dem Kreuz stehen. Und es sind die Frauen, die zuerst beim Grab sind. Es sind die Frauen, die dem Auferstandenen zuerst begegnen. Und bei Maria und Martha, den beiden Schwestern, zeigt Jesus ganz deutlich, Frauen sind nicht nur Mägde, Dienstmägde, sondern sie sind Jüngerinnen. Sie sollen zu meinen Füßen sitzen und der Lehre zuhören und sie sollen lernen. Und Jesus hat zu Frauen und Männern gepredigt, immer wenn er gepredigt hat. Da gab es keinen, ihr Frauen dahin, ihr Männer dahin, sondern die waren zusammen. Das war was Neues, wie gesagt. Historiker, Kirchenhistoriker sagen, dass der große missionarische Erfolg der ersten Christen vor allem durch die Frauen und Männer, durch ihr Alltagsleben, durch ihr persönliches Zeugnis im Alltag begründet ist. Wir lesen in der Apostelgeschichte von Petrus, von Apollos, von Paulus natürlich und von Silas und Barnabas, die als Missionare unterwegs waren. Aber das eigentliche missionarische, ja, die Kernspaltung, dass es sich einfach potenziell weiterentwickelt, das ist durch die vielen einzelnen Gläubigen und Gläubiginnen, da macht es wieder keinen Sinn, ja, also durch die, die zum Glauben gekommen sind, Frauen und Männer geschehen. Ja. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Die wenigen, die konnten nicht die Massen versorgen, auch die Nacharbeit nicht machen. Das ist von Mann zu Mann, von Frau zu Frau gegangen. Anders war das gar nicht möglich. Und so stellt man das auch in der Kirchengeschichte fest, wenn man nachschaut. Es sind ja bekannte Ehepaare Aquila und Priscilla, die ganze Hausgemeinden gegründet haben, ja, die Lydia und so weiter. Ich möchte euch jetzt mal eine kleine Liste der vielen Frauen, die in den Evangelien genannt werden, mal vor Augen stellen. Von Anfang an ist das Maria, die Mutter, Elisabeth, die Großcousine oder Cousine von der Maria, die alte Hanna im Tempel, die werden prophetisch wirksam, werden von Gott gebraucht, Heilsgeschichte zu schreiben. Ja, die haben eine Aufgabe anvertraut bekommen, die ist ja eigentlich unlösbar, übermenschlich. Man kann sich gar nicht vorstellen, was Gott hier diesen Frauen zutraut. Der Maria, einer Teenagerin für unsere Verhältnisse heute, die soll die Mutter von Jesus, dem Messias, sein. Eine Elisabeth, eine Uroma nach heutigen Verständnis, die soll die Mutter von Johannes dem Täufer sein, der Wegbereiter von Jesus ist. Was denkt sich Gott manchmal? Hätten wir das nicht anders gemacht? Ja. Und die alte Hanna, die ihr ganzes Leben lang fast Witwe war, die war nur kurz verheiratet und im Tempel diente, die kurz vor ihrem Tod darf sie Jesus noch sehen und prophezeit über ihn. Die Schwiegermutter von Petrus, die er heilt und die von da an Homebase für die Jünger war und mit voll im aktiven Dienst war. Da haben wir die Martha, die sich ärgert über ihre Schwester, weil die nichts tut, nur zuhört. Und Jesus sagt, na, die Maria, die soll zuhören und du, bitte, hör doch auch zu. Maria und Martha und Lazarus, auch seine Hausgemeinde schon zur Zeit Jesu. Die namenlose Witwe, die Frauen, die geheilt werden, die Samariterin, die als Heidin ein Lehrgespräch mit Jesus führt, was in ein seelsorgerliches Gespräch endet und dann in eine missionarische Bewegung hinausmündet. Sie bringt den ganzen Ort Sychar zu Jesus und viele kommen durch diese Frau zum Glauben, die sich gerade mal eben bekehrt hat. Die Phönizierin, die nicht loslässt und sagt, es stimmt, du bist für die Juden gekommen, aber wenn was vom Tisch fällt, dürfen dann die Hunde, so haben nämlich die Juden die Nichtjuden genannt, nicht wenigstens das essen, was unter den Tisch fällt. Bitte komm und heile meinen Jungen. Und Jesus stellt sie als Glaubensvorbild hin. Mehr Glaube, als ich je bei einem Juden gesehen habe. Die Witwe von Nain, die ihren Mann verloren hatte und jetzt auch noch ihr einziges Kind, den Jungen. Und Jesus heilt den Jungen. Die Tochter von Jairus, die Frau mit den Blutungen, die Ehebrecherin, die verkrümmte Tochter Abrahams, Salome, die Mutter von Johannes und Jakobus. Viele Frauen, die werden ausdrücklich erwähnt und es sind die einzigen, die Jesus auf seinem Kreuzweg beistehen. Viele Frauen, die Jesus trösten, die den Mut haben, durch die Soldaten hindurch zu Jesus zu gehen, weinen und ihn trösten wollen. Und Jesus tröstet sie sogar dann. Das waren die Frauen, Leute, da waren die Männer nicht da. Der Simon, der musste gepackt werden, du trägst jetzt das Kreuz, ja. Wird dadurch Christ, super. Ja. Und es sind die Frauen, die unterm Kreuz stehen. Maria Magdalena, die Mutter von Jesus und die Tante von Jesus. Die Frau, von Klopas. Die stehen unterm Kreuz. Und dann gibt es noch einige Frauen, die von Ferne stehen. Da waren nur der Johannes war da, die anderen Jünger waren nicht da. Jetzt muss man wissen, dass jeder, der mit einem auch noch als Staatsfeind zu Tode Verurteilten kollaboriert und Sympathie zeigt, jederzeit sofort auch zum Tode hingerichtet werden hätte können. Jetzt merkt man, was für einen Mut diese Frauen hatten, oder? Denen war das wurscht. Und wenn ich sterbe und wenn sie mich umbringen und wenn sie mich schlagen und wenn sie mich verhöhnen, ich will jetzt bei Jesus sein. Das beeindruckt mich. Ich muss sagen, das hat was. Ja? Es kommen die Frauen auch als Erste zum Grab und verkündigen den Jüngern, was sie erfahren haben. Dass Jesus auferstanden ist. Und die Maria, die kommt ungläubig, aber suchend zum Grab und sie findet Jesus oder besser, sie wird von Jesus gefunden. Und sie geht dann voll Glauben, voll Begeisterung vom Grab weg und verkündigt mit allem, was sie ist, wahrscheinlich, dass Jesus auferstanden ist und dass er sie gefunden hat. Und sie gibt den Jüngern ganz glaubhaft die Botschaft weiter. Jesus selbst hat ihr den Auftrag gegeben, ihn zu verkünden. Und die Jünger glauben ihr nicht. Das muss frustrierend gewesen sein. Ja? Sie nehmen sie nicht ernst. Da können jetzt die Frauen sich wahrscheinlich gut damit identifizieren, ja, dass sie oft nicht ernst genommen werden, zu emotional oder irgendwas. Ja. Und das war damals genauso. Jesus hat die Maria gewählt, um zu verkünden. Jesus hat die Maria ernst genommen und hat ihr Zeugnis ernst genommen. Und sie hat es auch ganz ernst verkündigt und ganz begeistert. Und die Jünger nehmen es nicht an. Es war ein Fehler von den Jüngern, dass sie so ungläubig waren. Jesus muss ihnen selbst begegnen, was ja auch gut war, was auch nötig war. Aber sie bleiben kleingläubig. Ja, da können wir was lernen, glaube ich. Ja? Und ihr lieben Schwestern im Herrn, lasst euch nicht mundtot machen. Bezeugt und verkündigt euren Herrn, so wie es euch auch als Auftrag gibt. Dieser Auftrag gilt uns allen, Frauen wie Männern. So wie auch in der Bibel Maria Magdalena oder Maria, die Mutter Jesu, Elisabeth, die Frau am Jakobsbrunnen, Tabea, Priscilla, Chloe, Evodia, Junias, Eunike, Lois und so weiter. Alle hatten den Auftrag, Gott zu verkündigen. Es gab sogar vom Evangelisten Philippus 4 Töchter, die waren Prophetinnen, haben im Gottesdienst eben gedient. Aber da werden wir nächste Woche noch mehr drüber hören, wie es dann in der Gemeinde weiterging. Ja, ich glaube, hier haben wir ein großes Zeugnis und eine Wertschätzung für Frauen allen Alters in der Bibel. Und das wurde oft überlesen oder stumm gemacht. Und das war ein Fehler, ein großer Fehler. Und in den Großkirchen ein sehr großer Fehler, weil dadurch auch viel Potenzial und viel Kraft verloren gegangen ist, die der Herr eigentlich wollte. Diese Frauen der Bibel sind eure Vorbilder und unser aller Vorbilder. Und es ist ja so, bei denen, die in der Gemeinde von klein auf aufgewachsen sind, sind es meistens die Mütter gewesen, die sie zum Glauben geführt haben. Also eine große Zahl derer, die im Himmel sein werden, wird auch noch durch Frauen zum Glauben gekommen sein. Das ist gut so und Gott will das auch so. Ihr habt als Frauen ganz tolle, gute Möglichkeiten, die Männer oft nicht haben. Und wir brauchen einander als Ergänzung. Es geht gar nicht anders. Das ist uns auch allen klar, oder? Das ist ja nichts Neues oder irgendwie Revolutionäres, sondern eigentlich jeder, der in einer Familie groß geworden ist, der weiß, Papa und Mama, ein Team und beide haben in gewissen Bereichen vielleicht die Hosen an. Ja? Da hört der Papa auf die Mama und da sollte es umgekehrt auch so sein. Und wäre auch gut, ist auch gut so. Ich schließe mit einem Vers aus dem Galaterbrief, Galater 3, Vers 26, folgende. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Es geht also nicht im Reich Gottes um Mann und Frau sein, als Unterscheidung oben und unten, Hierarchie. Wir sind alle hineingenommen in den Leib Christi, wir sind ein neuer Mensch geworden, der einen Sendungsauftrag hat. Wir haben als Männer und Frauen einen Sendungsauftrag, als Jünger und Jüngerinnen, den Sendungsauftrag Jesu. Gemeinsam als Leib Christi haben wir den Auftrag, in dieser Welt ihn zu verkörpern und als seinen Nachfolger Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen, dass sie auch dieses Teil dieses Leibes Christi der Gemeinde werden. Und alle miteinander sind wir die Braut Christi. Auch das ist doch eine Wertschätzung für die Frauen, dass Jesus die Gemeinde Braut Christi nennt. In diesem Sinne wollen wir dankbar füreinander sein, wollen einander achten und wertschätzen, weil das in unserer Welt falsch gelaufen ist. Und es ist schade, dass es auch im christlichen Bereich falsch gelaufen ist. Das sind so viele Verletzungen und damit muss Schluss sein. Ja? Wir sollen einander achten, einander lieben. Das ist der Wille Gottes. Und beten wir dafür, dass das gelingt. In unseren Ehen, auch in unserer Gemeinde. Dass das uns gut gelingt. Denn da liegt echt ein Segen drauf. Und das ist etwas, was viele Menschen auch als Unterschied merken werden. Hey, hier ist was anderes. Ja? Und beten wir dafür, dass das klappt. Und dass wir auch, wo wir falsch denken, korrigiert werden durch Gottes Wort und neu, genauer lesen, was darauf steht. Da wird uns manches Licht noch aufgehen, glaube ich. Gottes Wort ist nämlich Freiheit, ja? Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Und das gilt besonders auch für die Frauen und für kulturelle Zwänge, wo wir vielleicht ja, anders leben, als uns dass die Freiheit Gottes uns hier im Wort Gottes erscheint. Lass uns noch beten. Herr Jesus, danke, dass du gute Gedanken hast für uns als Menschen, als Männer, als Frauen. Du hast wirklich die besten Absichten mit uns, weil du hast uns erschaffen, wie wir sind. Und du weißt, wie wir dir am besten dienen können und auch einander ergänzen können. Und wie wir echt zum Segen miteinander und für dich und für diese Welt leben können. Hilf uns, dass wir das immer mehr lernen, dass wir nicht gegeneinander, sondern miteinander für dich und für die Menschen dieser Welt ein Segen werden. Bitte ich besonders, Herr, dass das in unserer Gemeinde einfach gelingt, aber auch in allen Gemeinden, dass ja, die Kirche, die Gemeinden dieser Welt ein Vorbild sind für die Welt und Freiheit bringen. Herr Jesus, danke, dass deine Gedanken gut sind und dass es ein Segen ist, wenn wir uns daran halten. Wir preisen dich dafür. Amen.